Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Einfach echt anders, deinem kurzen, knackigen, zweiwöchentlichen Podcast für alle Themen, die Unternehmer, Entscheider, Startups und KMUs interessieren. Mein Name ist Maximilian Krähe und ich helfe leidenschaftlich gerne Unternehmerinnen und Unternehmern dabei, strategische Klarheit zu gewinnen und ihr Unternehmen so aufzustellen, dass es zu ihnen passt. Einfach, echt und anders. Heute geht es um ein Thema, das mir in meiner Arbeit immer wieder begegnet, nämlich die Sehnsucht nach der perfekten Methode und nach dem perfekten Tool. Nach dem einen Framework, das alle Probleme löst und nach den Best Practices, die sich ganz einfach und ohne groß nachzudenken einfach übernehmen lassen. Und ich sage dir ganz ehrlich, ich glaube nicht daran. Diese Standardlösungen bringen dich nämlich vielleicht bis zur nächsten Krise, aber nicht aus der nächsten Krise heraus. Warum das so ist, warum ich daran ganz fest glaube und was man stattdessen tun kann, das erfährst du in dieser Folge. Also bleib dran, herein, wird spannend. Wie so oft im Leben wäre es wirklich toll, wenn alles ganz einfach wäre. Es gäbe für alle Herausforderungen, die man in der Unternehmensführung, im Leadership und als Geschäftsführer braucht, einfach Standard-Tools, die funktionieren, die so gut sind, dass man sie für jedes Unternehmen verwenden kann und die immer und überall funktionieren. Und tatsächlich gibt es ja da draußen viele Frameworks und Tools, die einem als genau das verkauft werden, nämlich als Allheilmittel. Da gibt es Tools, die an Universitäten und Fachhochschulen gelehrt werden. Da gibt es ganze Bücher darüber. Da gibt es große Beratungshäuser, die eigene Ansätze verkaufen. Und alle tun so, als wären das die Allheilmittel, die einfach für alle Situationen anwendbar sind. Ich will das Ganze auch nicht kleinreden, denn viele dieser Methoden, viele dieser Frameworks, viele dieser Tools, die da draußen kursieren, sind wissenschaftlich fundiert, sind sehr gut durchdacht und sind in bestimmten Kontexten auch absolut sinnvoll. Aber, und genau das ist der Punkt, eben auch nur in bestimmten Kontexten. Denn leider glaube ich nicht daran, dass Standard-Tools, wie sie beispielsweise in vielen Lehrbüchern, auf Konferenzen oder in und von großen Beratungen vermittelt werden, pauschal auch die richtigen Werkzeuge, insbesondere für Startups oder im Mittelstand sind. Nicht, weil sie grundsätzlich falsch wären, überhaupt nicht, sondern weil sie oft zu wenig berücksichtigen, wie unterschiedlich Teams, Märkte, Produkte und Entwicklungsphasen, also insgesamt die Gesamtsituation in den Unternehmen, wirklich sind. Und weil viele Sachen, die in der großen Konzernwelt geboren wurden, nicht unbedingt auf ein kleines Lean-Startup anwendbar sind und weil Sachen, die in einem Software-as-a-Service-Kontext funktionieren, bei einem Food-Startup oder im Consumer-Goods-Bereich noch lang nicht funktionieren müssen. Ich selber bin ein großer Freund davon, gemeinsam mit dem Team, das ein Unternehmen führt, auf Basis von grundlegenden Prinzipien und nicht von vorgefertigten Tools, individuelle Lösungen zu entwickeln. Was ich damit meine? Naja, Prinzipien sind universelle Leitlinien. Prinzipien gelten immer. Das einfachste Prinzip wäre natürlich, dass jeder Unternehmer kennt, man muss mehr Geld einnehmen, als man ausgibt, sonst geht man pleite. Das ist ein Prinzip, da brauche ich kein Tool dazu, das Ganze funktioniert immer. Ein grundlegendes Prinzip, das man aber auch verwenden könnte, wäre zum Beispiel die bekannte 80-20-Methode, die besagt, dass man in 20% der Zeit bereits 80% der Ergebnisse erreichen kann, während die letzten 20%, also der Feinschliff, 80% der Zeit benötigen. Wenn man da dieses universelle Prinzip mal verstanden hat, dann kann man sich in Situationen, in denen es nötig ist, schnell belastbare Ergebnisse zu erzielen, mit dem entsprechenden Fokus sehr viel Zeit sparen. Das waren also ein paar ganz simple Beispiele für Prinzipien. Methoden dagegen sind konkrete Vorgehensweisen und Tools wiederum gehen noch eins weiter und das sind die Werkzeuge, um diese Methoden anzuwenden. Das eine oder andere berühmte Tool hat sicherlich irgendjemand von euch schon gehört, einfach mal ein paar Beispiele zu machen. Die berühmte SWOT-Analyse, Porter's Five Forces, die Blue Ocean Strategy. Das sind alles ganz bekannte Tools, die oft und gerne verwendet und gelehrt werden. Und nochmal, diese Tools sind ja grundsätzlich nicht falsch. Die Frage ist nur, sind sie in deiner Situation für dein Unternehmen, für dein Umfeld und für dein Team wirklich das, was du jetzt brauchst? Und da wird die Antwort nicht immer ja sein. Ich ganz persönlich arbeite wesentlich lieber mit Prinzipien und Denkmodellen als mit diesen fixen Tools oder Templates. Und warum? Weil sie sich übertragen lassen, weil sie Diskussionen auslösen und weil sie, wenn man das Ganze in einem Workshop mit dem Team, mit den Entscheidern zusammen macht, dazu führen, dass Teams selber denken und für sich selbst eine passende Struktur entwickeln, die dann auch wirklich zum Unternehmen und zur Situation passt, anstatt irgendein externes, fertiges Toolkit zu übernehmen, von dem dann jeder sagt, naja, so richtig passend tut's nicht. Vielleicht kann man das Ganze ein bisschen vergleichen mit einem Maßanzug versus einem Anzug von der Stange. Ein Anzug von der Stange kann in Einzelfällen mal ganz gut passen, wenn man zufällig genau die gleichen Körpermaße hat wie das Model, für das der Anzug gefertigt wurde. Aber ein individueller Maßanzug, der ist auf dich zugeschnitten. Heute im Laufe dieses Podcasts werde ich dir einen Einblick in genau diesen Ansatz geben. Ich stelle dir meine 5 Essentials vor, die meiner Meinung nach jedes Unternehmen da draußen braucht, völlig unabhängig von der Größe, der Phase, dem Team oder dem Produkt und dem Umfeld, in dem man unterwegs ist. Und ich werde dir auch bei jedem Punkt zeigen, welche Standardlösungen hier oft genutzt werden, warum sie in manchen Situationen nicht funktionieren und werde dir einen kleinen Einblick darin geben, wie ich stattdessen mit den Teams an den Punkten arbeite, um etwas Passendes zu entwickeln. Du kannst es natürlich sehr gern einfach als Impuls mitnehmen und direkt selbst mit deinem Team ausprobieren. Oder, wenn du magst, kannst du dich auch im Nachgang sehr gern bei mir melden und wir können das gemeinsam entwickeln. Lass uns also gleich direkt mit dem ersten Punkt starten, nämlich wie bekomme ich eine gemeinsame Vision und warum brauche ich die eigentlich? Naja, eine Vision ist wie bei einer Schiffsreise, muss ich ja wissen, wo möchte ich genau hin? Was ist eigentlich das Ziel? Warum tue ich das, was ich tue eigentlich? Und genau das Gleiche ist das, was jedes Unternehmen auch braucht. Eine übergeordnete Vision, wo möchte ich eigentlich hin? Denn nur wenn ich weiß, wo ich eigentlich hin will, kann ich mir überlegen, wie ich da hinkomme. Das fehlt oft, denn wenn man heute Unternehmerinnen oder Unternehmer fragt, und das ist völlig egal, ob das in Startups oder in gestandenen Unternehmen ist, warum genau seid ihr eigentlich da? Dann bekommt man oft die Antwort, ja, um Geld zu verdienen. Das ist aber tatsächlich ein bisschen schwach auf der Brust, ein bisschen mehr sollte schon kommen. Denn deine Angestellten wollen ja schließlich auch wissen, was genau muss ich jeden Tag tun? Wie kann ich denn dazu beitragen, Geld zu verdienen? Und dafür brauche ich die passende Vision. Wichtig ist bei der Vision eben auch, dass es nicht nur ein Unternehmer kennt, sondern dass es alle, die an und in deinem Unternehmen mitarbeiten, kennen. Denn nur so wissen ja auch alle, wofür sie das eigentlich tun und worauf sie achten müssen. Das, denke ich, kann man ein bisschen vergleichen mit einem Husky-Schlitten, bei dem der Unternehmer derjenige ist, der den Schlitten steuert und dafür sorgen muss, dass die Schlittenhunde, in diesem Fall ohne Abwertung, wären das die ganzen Angestellten, Mitarbeiter, interne wie externe, auch alle in die gleiche Richtung ziehen. Und das klappt natürlich nur, wenn der Leiter des Schlittens ganz klar vorgibt, in welche Richtung geht's und wenn es natürlich auch selbst weiß. Und jetzt kommt die kleine Krux, denn diese Vision erstmal sich selbst klar zu machen und so zu formulieren, dass sie jeder versteht, ist gar nicht mal so einfach. Natürlich gibt es dafür vorgefertigte Tools und Ansätze, die man verwenden kann. Ein Ansatz dazu beispielsweise ist das Golden Circle Modell oder manchmal auch bekannt als Start with Why, also starte mit dem Warum, das einfach fragt, warum sind wir eigentlich hier, was wollen wir tun? Dann, wie wollen wir das tun, how und was genau wollen wir tun, nämlich what. Das ist vom Grundsatz her auch völlig richtig und das sind auch die Bestandteile einer vernünftigen Vision. Nur, wenn man jetzt Leute fragt, ja, warum seid ihr denn eigentlich hier und macht mir mal eine Erklärung nach dem why, how, what oder warum, wie und was Modell, dann bekommt man offen gesagt manchmal ziemlich Nonsens zu hören, weil es gar nicht so einfach ist, darauf eine vernünftige Antwort zu geben. Was wäre denn ein generisches Beispiel für eine Nonsensvision? Naja, das ist alles, was eigentlich wenig Aussagekraft hat. Beispiel, wir wollen in unserem Segment der führende Anbieter mit höchster Kundenzufriedenheit und nachhaltiger Innovation werden. Ist ja alles wunderbar, aber das will jeder. Das macht keine Firma besonders. Jetzt fragt ihr euch sicher, was wäre denn mein Ansatz? Wie kann man das denn besser machen? Ich persönlich fange immer von der Zielvision an und frage meine Teams mittels eines Online-Fragebogens, wo möchtet ihr denn eigentlich in 5 Jahren stehen? Was möchtet ihr in 5 Jahren für eine Schlagzeile über euch lesen? Und was würdet ihr gerne in 5 Jahren für 5 Sterne Google-Review über euch lesen? Das Ganze kann man dann zerlegen, in Bestandteile analysieren und dann gemeinsam daraus, aus dem, was die, jeder hat nämlich irgendwas im Kopf, wo er mit dem Unternehmen gerne hin möchte, daraus kann man dann eine gemeinsame Vision bauen, die im Allgemeinen auf dem Framework aufbaut. Meine Firma bietet ein Produkt für diese und diese Zielgruppe, die folgendes Problem löst. Das ist natürlich nur das Grundtemplate. Jetzt habe ich tatsächlich den Ausdruck Template verwendet, aber das ist im Endeffekt nur die Grundstruktur, die man dann mal die grundsätzlichen Sachen durchgeht, nämlich was ist mein Produkt, wie heißt es eigentlich, was für eine Zielgruppe hat es, was für ein Problem löst es dem Kunden und was tut es eigentlich genau. Und schon hat man eine wunderbare Basis, von der wir dann zusammen weiterarbeiten können, um daraus wirklich Vision, Mission und Brand Statement ganz individuell zu entwickeln. Jetzt wollen wir also auch schon direkt zum zweiten Punkt übergehen, nämlich dem tauglichen Produkt. Und auch hier würde ich gerne wieder die Schiffsreiseanalogie kurz nutzen, denn ein passendes Produkt ist wie ein passendes Schiff. Ein Schiff muss seetauglich und gut sein, aber es muss auch zur entsprechenden Aufgabe passen. Möchte ich einen kleinen, verwinkelten Wildwasserbach hinabfahren, brauche ich ein flottes, wendiges Kajak. Möchte ich aber Container über den Ozean transportieren, dann brauche ich ein großes, robustes Containerschiff. Und wenn ich irgendwo durch die Nordsee Eis brechen will, naja, dann brauche ich einen Eisbrecher. Genauso ist es hier im geschäftlichen Kontext auch. Mein Produkt muss nicht perfekt sein, aber es muss exakt zu den Anforderungen meiner Zielgruppe passen. Vor allem aber muss ein Produkt für einen Kunden ein Problem lösen. Das heißt, es muss es ihm wert sein, Geld dafür in die Hand zu nehmen, ein Problem gelöst zu bekommen. Und genau hier stoßen tatsächlich auch manche Startups an ein Problem, denn leider sieht man immer noch relativ häufig Produkte, die keine klare Zielgruppe definiert haben, frei nach dem Motto, habe Lösung, suche passendes Problem. Das lässt sich leicht umgehen, indem man direkt am Anfang eine klare Zielgruppe definiert, für das das Produkt auch einen echten Nutzen hat. Und auch hier sehe ich ganz oft, dass Startups auf die Frage, erklärt mir doch mal euer Produkt, auf Tools wie zum Beispiel Lean Canvas zurückgreifen, mit dem man wunderbar die verschiedenen Elemente einer Geschäftsidee auf einer Seite wunderbar übersichtlich darstellen kann. Aber auf die Frage, okay, aber welches ganz konkrete Problem löst ihr denn für euren Kunden? Warum genau ist er bereit, dafür Geld auszugeben? Bei der Frage kommt oft nur Stille und das ist ein großes Problem. Und dann sind wir tatsächlich vielleicht manchmal in diesem Thema, das wir vorher hatten, habe Lösung, suche Problem. Auch das würde ich persönlich so angehen, dass man mit den Gründern oder Entscheidern zusammen irgendwo zwischen 4 und 10 konkrete Zielpersonen definiert, wo man auch wirklich ganz ins Detail geht und sagt, wer ist das? Was tut er? Wie alt ist er? Welches Problem hat er? Und wie genau helfen wir ihm weiter? Und warum ist das für ihn relevant? Wenn wir diese Frage beantworten können, dann haben wir nicht nur unseren Produktnutzen definiert, sondern gleichzeitig auch die Zielgruppe gemeinsam definiert, was dann wiederum zum Beispiel zusammen mit dem Thema Vision auch ein idealer Übergabepunkt beispielsweise für eine Marketingagentur ist. Denn wenn eine Marketingagentur genau weiß, was mein Produkt eigentlich tun soll und wer die Zielgruppe ist, dann kann sie auch daraufhin einen konkreten Marketingplan ausarbeiten. Anders ist es sehr oft nur Fischen im Nebel. Ich wiederhole also nochmal, dieser Ansatz zwingt Unternehmer, Entscheider, Gründer, ganz knallhart dazu zu sagen, was genau ist der Nutzen deines Produktes für wen? Da zählen jetzt tatsächlich irgendwelche Buzzwords relativ wenig. Ja, damit habe ich Einsicht und die KPI. Ja, alles gut. Welchen konkreten Vorteil hat wer davon? Das ist manchmal ein mühsamer Prozess, weil der eine oder andere sich Fragen stellt, wo man genau merkt, die habe ich mir noch nie vorher gestellt zu dem Thema. Aber genau deswegen ist es so wichtig und genau deswegen muss oder sollte man sich zumindest diese Fragen auch stellen. So, und jetzt sind wir auch schon mittendrin im Schiff. Jetzt kommen wir nämlich zur Crew und zur Rollenverteilung. Der Kapitän eines Schiffes, wenn denn die Schiffsreise erfolgreich verlaufen soll, muss sicherstellen, dass alle wichtigen Aufgaben an Bord des Schiffes verteilt sind, dass jeder weiß, was er zu tun hat und auch er selbst muss wissen, zu wem er denn geht und wen er notfalls zur Verantwortung zieht, wenn irgendwas nicht funktioniert. Das Gleiche gilt auch für Unternehmen. Denn auch in Unternehmen muss klar sein, wer tut denn was, wenn nämlich zwei Leute für das gleiche Thema Verantwortung übernehmen und quasi zu viele Köche den Brei verderben, ist das oft mindestens genauso schlimm, wie wenn eine Verantwortlichkeit vergessen wird und sich einfach gar niemand darum kümmert. Und genau hier sieht man insbesondere bei Startups oft zwei Extreme, die allerdings beide oft nicht wirklich zum Ziel führen. Das eine sind die, die sagen, naja, wir sind ein kleines Team, wir machen das schon irgendwie und definieren keine festen Rollen. Das führt aber ganz, ganz oft zum Streit, in dem entweder mehrere Leute das Gleiche tun und zum Schluss ärgert man sich und sagt, ja, aber warum hast du dann das jetzt gemacht? Jetzt haben wir Doppelarbeit gemacht oder schlimmsten Fall werden sogar Entscheidungen überstimmt. Einer geht nach links, einer geht nach rechts. Manchmal ist es aber auch so, dass Sachen schlicht und einfach gar nicht erledigt werden, weil jeder gedacht hatte, der andere macht's. Im Fußball heißt sowas, nimm du ihn, ich habe ihn sicher. Der Gegenentwurf dazu sind kleine 3-4-Mann-Teams, die Organigramme, Racing-Matrizen und alles Mögliche aufzeichnen, was eigentlich ansonsten eher in Konzernstrukturen mit Tausenden von Mitarbeitern entstanden und zu Hause ist und dadurch völlig überkomplexe Strukturen schaffen, die eigentlich nur lähmen und überhaupt nicht weiterbringen. Das wiederum löse ich in meinen Workshops mit meinen Teams so, dass ich grundlegende Unternehmensbereiche, im Allgemeinen sind das immer 10, manchmal je nachdem, in welcher Branche man unterwegs ist, können es auch 11 werden, dass man diese grundsätzlichen Unternehmensbereiche sauber definiert und jeweils fragt, wer von euch ist bereit, diesen Unternehmensbereich zu verantworten und zu übernehmen, wissen das auch alle, das gemeinsam niederschreibt und schon hat man eine einfache, funktionierende Struktur, auf der man aufbauen kann. Im ersten Moment wird das oft so sein, dass bei kleinen Gründerteams, die eigentlich alle Aufgaben davon von Gründern übernommen werden, manchmal übernimmt oder in vielen Fällen übernimmt ein Gründer sogar 2, 3 oder sogar 4 Aufgabenbereiche. Aber man hat die Struktur geschaffen, dass erstmal klar ist, wer verantwortet was. Und man kann später auch einzelne Bereiche relativ leicht und definiert abgeben. Dazu gilt also, du brauchst weder völlig unkontrolliertes Chaos noch irgendwie ein überdimensioniertes Modell aus dem Lehrbuch, sondern du brauchst ein für deine konkrete Organisation abgestimmtes Modell, das nicht überkomplex ist, aber trotzdem klar Verantwortungen zuweist und das dir später Raum zum kontrollierten Wachstum lässt. Und wer könnte das besser entwickeln als du selbst, denn du kennst dein Team und deine Herausforderungen. Wie gesagt, ich helfe dir auch gerne dabei. Der nächste Punkt, um den es geht, das sind die Entscheidungs- und Kommunikationsrichtlinien. Denn wie auf einem Schiff gilt, wenn es stürmisch wird, wenn Nebel aufzieht und wenn man mit Problemen zu kämpfen hat, dann ist ganz, ganz wichtig, dass man weiß, wer kommuniziert wie mit wem, wer darf was selbst entscheiden, wann, bei welchem Notfall muss ich die anderen alarmieren und zu wem gehe ich, wenn ich eine dringende Entscheidung brauche. Das gilt natürlich auch für jedes Unternehmen, denn hier braucht man ganz klare Entscheidungs- und Kommunikationsrichtlinien, wobei Kommunikation eher zur gegenseitigen Information dient, Entscheidung aber dafür dient, dass auf der einen Seite möglichst wenig Reibungsverluste sind, also jeder in seinem Kompetenzbereich auch eigenständig und schnell entscheiden kann, man aber gleichzeitig genau weiß, jetzt kommt ein Punkt, der so wichtig ist, dass ich entweder einen Vorgesetzten oder das ganze Team mit ins Boot holen muss. Und hier beginnt ganz oft das große Chaos. Denn nicht nur ist es so, dass viele Teams und Startups sich gegenseitig mit so vielen teils wirklich unnötigen Meetings zuknallen, dass man sich manchmal wirklich fragen muss, wo bleibt denn die Zeit zum Arbeiten. Manchmal ist es aber auch so, dass man zwar gut gemeint jeden immer über alles informiert und fragt, wie soll ich das machen, wie soll ich das machen, wie soll ich das machen, dabei aber manchmal extrem viele Reibungsverluste mit in Kauf nimmt, weil man viel zu oft auf Abstimmungen oder Freigaben wartet, während der Zeiten man ja unproduktiv ist, anstatt anhand klarer Designprinzipien einfach und entspannt weiterarbeiten zu können und nur dann zu fragen, wenn es wirklich notwendig ist. Die beliebten und oft verwendeten Tools, WhatsApp, Slack, Asana, Scrumboards, was es nicht alles gibt, die machen zwar vielleicht die interne Kommunikation einfacher als Stift und Papier oder Telefon, lösen aber die grundsätzlichen Probleme von zu viel oder zu wenig Kommunikation überhaupt nicht. Wie würde man das also angehen? Zum einen würde man definieren, welche Informationen für wen im Team in welchem Rhythmus denn eigentlich wirklich wichtig sind, und würde dann auf dieser Basis eine entsprechende Kommunikationsmatrix definieren, und zwar gemeinsam mit dem Team, damit die entsprechend wichtigen Updates über den richtigen Kanal an die richtigen Leute in der richtigen Frequenz weitergegeben werden. Nicht zu viel, nicht zu wenig. Übrigens auch das nicht zu viel ist wichtig, denn erstens, wenn mehr Informationsfluss produziert wird als notwendig, dann ist das Ganze nur bürokratischer Mehraufwand ohne Mehrwert. Und wenn zu viele Leute immer im Informationsloop mit drin sind, dann sorgt das Ganze nur dafür, dass Leute von der Arbeit abgehalten werden. Als etwas überspitztes Beispiel, die Arbeit des Softwareentwicklers, die muss der Logistiker nicht unbedingt mitbekommen und auch umgekehrt. Es sei denn, es ist was so wichtig oder so erfreulich, dass man das ganze Team teilhaben lassen möchte. Und das zweite Thema betrifft jetzt das Thema Entscheidungsprinzipien. Denn auch hier kann man, wenn man klare Prinzipien setzt, manche Abstimmungen schlicht und einfach unnötig machen. Ich will euch mal ein ganz einfaches, sicherlich etwas konstruiertes, aber ziemlich simples Beispiel machen, das das ganze Thema sehr gut auf den Punkt bringt. Nehmen wir mal an, es gäbe eine Designrichtlinie in einem Unternehmen, alle unsere Produkte sind rot. Punkt. Wenn das einmal festgelegt ist, dann kann man sich die Frage, ja, was für eine Farbe soll das denn haben, eigentlich sparen. Noch besser wäre sogar, wenn man eine RAL-Farbe oder einen Farbcode angibt und sagt, alle unsere Produkte haben die Farbe, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es der richtige Code ist, aber RAL 5001. Denn diese Frage ist durch. Ein anderes Beispiel wäre, wenn heute ein Softwareunternehmen das Designprinzip ausgibt, bei uns gilt immer Mobile First, alternativ, bei uns gilt immer Apple First oder Windows First, denn auch dann kann man sich gewisse Fragen, ja, wir sind uns jetzt nicht sicher, das wäre besser für mobil, das wäre besser für Mac, das wäre besser dafür, einfach sparen, weil es klar festgelegt ist. Das kann man übrigens in ganz viele Richtungen denken. Ein Designprinzip kann zum Beispiel auch sein, alle unsere Produkte müssen für sehbehinderte Personen optimiert sein, alle unsere Produkte müssen biozertifiziert sein, alle unsere Produkte müssen eine nachhaltige Lieferkette haben, wie auch immer. Jedes einzelne festgelegte Designprinzip räumt zukünftige Fragen aus dem Weg. Natürlich dürfen die nicht zu starr sein, aber wenn man hier eine gewisse Zeit investiert, dann kann man danach sehr, sehr viele Fragen und Unklarheiten sich einfach sparen. Lass uns also abschließend auch zu dem Punkt Entscheidungs- und Kommunikationsrichtlinie nochmal festhalten. Du brauchst hier keine riesengroßen Charts, du brauchst keine Mega-Organisationsstrukturen, du brauchst auch nicht zwangsläufig irgendwelche vorgefertigten Werkzeuge oder Tools. Du musst dir eine Organisation schaffen, eine Kommunikations- und eine Entscheidungsrichtlinie schaffen, die zu deiner Unternehmensstruktur, zu deinem Team, zu deiner Arbeitsweise und zu deinen Herausforderungen passt. Lasst uns jetzt also zum fünften und letzten Punkt kommen. Hierbei geht es um die Planung. Fangen wir auch hier wieder mit der Schiffsmetapher an. Ein Schiff, das heute von Hamburg nach New York fahren möchte, fährt auch nicht einfach drauf los und hofft, irgendwann schon in New York anzukommen, nur weil das das Ziel ist. Nein, man macht sich einen gewissen Plan, sagt also, zuerst muss ich aus dem Hamburger Hafen raus, dann muss ich auf die Nordsee, dann muss ich den Atlantik überqueren und dann irgendwann mal, wenn ich den Hafen sehe, muss ich in den Hafen hineinfahren. Dasselbe muss ich auch bei einem Unternehmen machen. Ich brauche eine Planung, die einerseits das große ganze Ziel nicht aus den Augen verliert, gleichzeitig aber immer wieder in Etappen denkt, was muss ich als erstes tun, was als zweites, was als drittes, was als viertes und mir gleichzeitig aber auch Kontrollmechanismen an die Hand gibt, um immer zu wissen, wo stehe ich denn eigentlich gerade, wie nah bin ich meinen Zielen und was tue ich jetzt. Und gleichzeitig muss es mir auch die Flexibilität geben, auf unvorhersehbare Dinge und Ereignisse reagieren zu können. Genauso wie es wenig Sinn für ein Schiff macht, stur am Kurs festzuhalten, wenn vor dir ein Hurrikan aufzieht, genauso wenig sollte auch ein Unternehmen völlig losgelöst vom Markt einfach seinen Plan durchziehen. Man braucht also eine Planung, die einen sicher ans Ziel bringt, gleichzeitig aber ausreichend flexibel ist und einem auch immer klar macht, wo man gerade steht. Und auch hierzu gibt es ganz viele vorgefertigte Tools. Hier gibt es OKRs, hierzu gibt es KPIs, hierzu gibt es Business Reviews, Quartalsplanungen, alles, was dazugehört. Und hier muss ich tatsächlich ein bisschen von meiner Linie abweichen, denn ich halte OKRs, also die Planung von Jahreszielen, die dann wiederum in Quartalsziele runtergebrochen werden, die ihrerseits mit Meilensteinen überprüft werden, für eine sehr, sehr sinnvolle Art und Weise der Planung, die auch in diesem Framework sehr gut und individuell funktionieren kann und auch die nötige Flexibilität bietet. Hier ist nur die Frage, wie kann man diese Planung so gestalten, dass sie auch wirklich zu meinem Unternehmen und meinen Plänen passt, dass sie mehr nutzt als lähmt und dass man nicht ständig an irgendwelchen völlig sinnlosen KPIs herumdoktert, sondern sich lieber auf den unternehmerischen Erfolg konzentriert. Hierzu hat sich in meinen Workshops ein Ansatz bewährt, der eine Mischung ist aus Rückwärtsdenken, runterbrechen und dann sinnvolle Meilensteine definieren. In der Praxis würde das also so funktionieren. Du überlegst dir als erstes, wo möchte ich in einem Jahr stehen? Was möchte ich in einem Jahr erreicht haben? Und versuchst das möglichst klar und ergebnisorientiert zu formulieren. Anschließend denkst du rückwärts und sagst, gut, wenn ich das am Ende des Jahres erreicht haben will, was muss ich dann nach 9 Monaten erreicht haben? Wenn ich das nach 9 Monaten erreicht haben will, was muss ich dann nach 6 Monaten erreicht haben? Und wenn ich das nach 6 Monaten erreicht haben will, was muss dazu jetzt in den nächsten 3 Monaten passieren? Mit dieser Struktur schaffst du relativ schnell eine Jahres- und eine Quartalsplanung, die sich auf übergeordnete Ziele bezieht. Das würde in unserem Seefahrerbeispiel also entsprechen. Du musst zuerst im ersten Quartal aus dem Hamburger Hafen hinausfahren und auf die Nordsee kommen. Im zweiten Quartal musst du die erste Hälfte des Atlantiks überqueren, im dritten Quartal die zweite Hälfte des Atlantiks überqueren und im vierten Quartal dann sinnvoll in den New Yorker Hafen einlaufen. Diese Oberpunkte kann man normalerweise auf ein Jahr auch ziemlich gut vorausplanen. Mehr als ein Jahr macht in meinen Augen wenig Sinn. Natürlich sollte man eine übergeordnete 5-Jahres-Planung haben. Die hat aber eher wieder in der Vision, also damit in Punkt 1 was verloren, jetzt auf die nächsten 5 Jahre extrem detailliert runterzubrechen, macht relativ wenig Sinn. Hier gilt also immer, je weiter in die Zukunft, umso genereller, umso weniger detailliert sollten die Planungen sein. Ansonsten macht man sich verrückt. Das Ganze gilt übrigens dann auch für die Ziele. Ja, also nochmal, es kann durchaus Sinn machen, dir zu überlegen, wo wirst du in 5 Jahren stehen, wo musst du dann dazu in 3 Jahren stehen und wo musst du in einem Jahr stehen. Und damit du in einem Jahr da stehen kannst, wo musst du in 9 Monaten, in 6 Monaten und in 3 Monaten stehen. Und jetzt wiederum kannst du dir überlegen, damit du diese übergeordneten Ziele erreichen kannst, was musst du denn jetzt in den nächsten 3 Monaten dann in den verschiedenen Abteilungen tun. Was musst du im Marketing schaffen? Was musst du im Vertrieb schaffen? Was musst du im legalen Bereich schaffen? Was musst du im Bereich Finanzierung schaffen? Und so weiter und so fort. Und das Ganze kannst du dann wiederum mit sinnvollen Meilensteinen hinterlegen, die aber so konkret wie möglich sein sollten. Also nicht irgendein leeres Blabla im Sinne von möglichst bald Finanzierung klar machen, sondern hier sollte stehen: Wir wollen zum Beispiel bis 31.03. das entsprechende Pitch Deck für die Finanzierungsrunde abgeschlossen haben, damit dann unser nächstes Ziel ist, am 30.06. mindestens 5 Investoren an Bord zu haben. Hier in diesem Bereich ist es also tatsächlich so, dass die Kunst nicht in der Auswahl des Ziels, sondern in der richtigen Definition der Planung ist. Immer von vorne nach hinten denken, da möchte ich hin, was muss ich dazu für Voraussetzungen schaffen und so immer vom Ergebnis nach hinten denken und vom Großen ins Kleine, was muss ich dazu in den einzelnen Abteilungen bis wann an Zielen erreicht haben. Ich verfolge hierzu immer den Ansatz, eine detaillierte Meilensteinplanung für die einzelnen Abteilungen maximal 2 Quartale im Voraus zu machen, eigentlich im Idealfall aber immer nur ein Quartal im Voraus, damit man sich wirklich jetzt auf die jetzt akut wichtigen Dinge fokussiert, dann am Ende des Quartals gemeinsam schaut, wo stehen wir, haben wir alles erreicht, was wir wollten, sind wir vielleicht sogar weitergekommen oder hinken wir in einzelnen Punkten hinterher und dann, um das gesamte Ziel nach wie vor im Blick zu erhalten, für das nächste Quartal wieder die entsprechenden Meilensteine zu setzen. Insgesamt also verfolgt diese Planung für euch 3 Ziele. Zum einen, sie hilft euch, euch darauf zu fokussieren, was jetzt im Moment wirklich wichtig ist und euch nicht in Dingen zu verzetteln, die vielleicht irgendwann neu wichtig werden könnten, aber die jetzt im Moment noch nicht so wichtig sind. Sie hilft euch also, in der richtigen Reihenfolge die richtigen Dinge zu tun. Zum zweiten gibt sie euch Orientierung und hilft euch auch, Fortschritte zu sehen, solange das Ziel noch weit ist. Um hier nochmal beim Beispiel der Schiffsreise zu bleiben, wenn man heute von Europa in die USA segeln möchte oder mit dem Schiff fahren möchte, dann ist es sehr wichtig, trotzdem immer den Fortschritt zu messen. Denn es wird viele, viele Tage, Wochen geben, bei denen man nichts sieht außer hohem Meer. Und umso wichtiger ist es zu wissen, dass man sich trotzdem immer dem Ziel nähert, auch wenn es noch nicht sichtbar ist. Das kann man mit diesen Meilensteinen machen, denn selbst wenn das Endprodukt noch nicht sichtbar ist, gibt es sehr viel Motivation zu wissen, man selbst oder das Team hat wichtige Zwischenschritte erledigt. Das Letzte, was es euch gibt, ist die Flexibilität, unterwegs auf die alltäglichen Unwägbarkeiten des Lebens reagieren zu können, ohne das große Ganze aus den Augen zu verlieren. Im besten Fall hältst du also damit den Kurs, ohne starr zu sein, setzt Ziele, die Orientierung geben, ohne unnötigen Druck zu erzeugen, weil du dich auf die wichtigen Dinge konzentrierst, und du kannst dich regelmäßig hinterfragen, ob wir eigentlich noch in die Richtung unterwegs sind, die wir eigentlich wirklich haben wollen. Zusammenfassend, wenn du dir also jetzt diese 5 Essentials nochmal anschaust, das Ziel ist gleich die Vision, das Schiff ist gleich das auf die Zielgruppen zugeschnittene Produkt, die Crew ist gleich die Organisation in deinem Unternehmen, der Funk ist gleich die Kommunikations- und Entscheidungsprinzipien und die Navigation entspricht in deinem Unternehmen der strategischen Planung. Dann merkst du vielleicht, das sind alles keine exotischen Spezialthemen, sondern das ist ein Fundament. Das ist das, worauf jedes Unternehmen sicher steht oder eben ins Wanken gerät, wenn es nicht funktioniert. Und trotzdem versuchen ganz viele genau dieses Fundament irgendwo mit vorgefertigten Modellen zu bauen. Ein Visionsstatement aus dem Golden Circle, ein Geschäftsmodell auf einem Canvas, eine Rollenmatrix aus irgendeinem Consulting-Template, eine Kommunikationsroutine aus dem Scrum-Lehrbuch und ein zwar grundsätzlich richtiges, aber völlig fehlgeleitetes Zielsystem nach den OKRs. Das Problem daran ist nicht, dass diese Tools alle schlecht wären, sondern das Problem ist, sie lösen nicht euer Problem. Sie wurden für andere Situationen, andere Märkte und andere Teams entwickelt. Oft für große Konzerne, für Tech-Giganten, für Unternehmen, die in völlig anderen Phasen stehen und deswegen vor völlig anderen Herausforderungen stehen. Wenn du sie ganz einfach übernimmst, dann läufst du Gefahr, dass sie dich eher behindern als voranbringen. Deswegen helfen dir nicht mehr Tools, sondern ein bewusstes, individuelles Ausarbeiten von Lösungen für deine fünf wichtigsten Fragen. Erstens, wo wollt ihr wirklich hin? Zweitens, für wen löst euer Produkt welches Problem? Drittens, wer übernimmt für welchen Bereich welche Verantwortung? Viertens, wie, wann und wie oft redet ihr miteinander und wer darf was, nach welchen Prinzipien selbstständig entscheiden? Und fünftens, mit welcher Planung findet ihr sicher euren Weg durch den Unternehmensalltag? Die Fragen sind im Grunde ganz einfach und wenn man sie gemeinsam, offen, ehrlich, mit Neugier beantwortet, dann entsteht etwas, das euch kein vorgefertigtes Framework liefern kann, nämlich eine abgestimmte individuelle Unternehmensstruktur, die genau zu euch passt. Und genau deswegen bin ich so überzeugt von diesem Modell. Nicht, weil es neu ist, sondern weil es euch hilft, die Grundlagen bewusst, eigenständig und auf eure Bedürfnisse abgestimmt zu gestalten. Denn das, was ein Unternehmen langfristig erfolgreich macht, ist selten spektakulär. Aber es passt zum Team, zur Situation und zum Produkt. Ja, und damit sind wir auch schon wieder am Ende der heutigen Folge von Einfach echt anders angekommen. Ich hoffe sehr, dass dir das Thema Spaß gemacht hat. Wenn du den einen oder anderen Ansatz für dich und dein Team mitnehmen konntest, dann freut es mich umso mehr. Mir würdest du im Gegenzug einen großen Gefallen tun, wenn du den Podcast weiterempfiehlst und mir, wenn es dir gefallen hat, eine gute Bewertung dalässt. Und wenn du natürlich das Gefühl hast, dass genau diese Art von Klarheit und Struktur bei dir oder in deinem Unternehmen fehlt, dann melde dich doch gern. Denn ich begleite auch dich gern dabei, deinen eigenen Kurs und deine eigenen 5 Essentials zu entwickeln. Und damit war es das wieder für heute. Mir hat es viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Und dann bleibt mir nur noch zu sagen, bleib offen, bleib neugierig und bleib einfach echt anders. Und wir hören uns in 2 Wochen beim nächsten Podcast. Servus!